Ja, ich freue mich mit Jonas zusammen heute Morgen hier zu sein. Jetzt fällt mir schon die Fernbedienung aus der Hand. So. Ich weiß nicht, ob ihr auch Iraner in eurem Umfeld oder Kontakt mit Iranern habt. Bei den Iranern sagt man ja zum guten Morgen, wie geht es dir? Salam Chetori. Vielleicht könnt ihr das für ihn ja mal eben üben und zusammen sagen. Also Salam Chetori. So, ich habe den Jonas mitgebracht, damit ich nicht alleine fahren muss. Er ist aus unserer Gemeinde und ich habe gedacht, ich lasse ihn einfach auch ein paar persönliche Worte einmal sagen. Ist auch das erste Mal, Bruder, ne? Also du brauchst gar nicht nervös zu sein, weil die waren schon so gastfreundlich, als wir reingekommen sind. Und so herzlich, wie ich das oft nicht erlebe, aber das ist schon ein gutes Zeichen für diesen Gottesdienst und für die Gemeinschaft. Sagst du einfach, was du auf dem Herzen hast. Okay?
Guten Morgen. Ich bin Younes.
Musst du ein bisschen höher halten vielleicht?
Ja. Ich komme aus dem Iran. Ich bin sehr froh, mich. Ich bin hier. Und ich habe seit 2 Jahren Jesus gefunden. Und Jesus hat meine Liebe verändert. Komplett meine Liebe. Seit 2 Jahren, ich war eine schlechte Person und ich hatte einen Freund, er hat gesagt mir einmal, komm. Ich habe eine schlechte Erfahrung von Religion und meine Freund hat gesagt mir, komm zu uns, komm Kirche. Ich habe gesagt, nein, alle Religionen sind gleich, ich will nicht so. Und er hat gesagt, komm nur, probier einmal. Und ich habe Kirche gegangen und ich habe gesehen, das ist anderes. Das ist wundervoll. Und wenn ich Kirche gegangen bin, Jesus hat geholfen mir viel und ich habe meine Familie verloren. Meine Eltern will nicht sprechen mehr mit mir. Aber ich habe richtigen Weg gefunden und Jesus gefunden. Ich habe jetzt eine neue Familie in Kirche Solingen. Wir zusammen arbeiten und für Jesus und meine Vater hier.
Ja, danke schön, Jonas. Vielen Dank. So, ich weiß nicht, wo tue ich das jetzt hin? Einfach hier so drauf? Schön. Ja, Jonas ist ein Beispiel für viele Menschen, die uns begegnen und ich wollte euch einen kurzen Einblick geben über das, was wir in Solingen machen. Ich bin ja mittlerweile auch 54 Jahre alt. Ich bin eigentlich schon, ein paar Jahre noch, ne? Wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, dann sitze ich auch am alten Teil vielleicht. Aber das habe ich eigentlich gar nicht vor. Dann kriege ich nur das Geld von der anderen Stelle. Das ist auch nicht so schlecht. Dann falle ich der Ekklesia nicht mehr zur Last. Ich bin ja mittlerweile seit 30 Jahren im Verband tätig, habe selber 4 Töchter mit meiner lieben Frau, die sind 25, 22, 9 und 7 Jahre alt. Und wir haben mittlerweile allerdings auch ein paar erwachsene internationale Töchter so geistlich adoptiert. Also wir sind eine große Familie für uns persönlich, aber auch als Gemeinde. Und ich möchte euch einfach hineinnehmen, mal ein paar Bilder einfach zeigen von dem, was wir in Solingen so machen. Ihr werdet sicherlich ganz andere Dinge tun, aber vielleicht zeigt euch das einfach nochmal die Dimension Gottes, was möglich ist, wenn der Geist und die Liebe Gottes in unserem Herzen arbeitet und vor allem, wenn wir gehorsam sind. Das ist meistens das Wichtigste noch dabei. Kinderkirche Solingen. Tja, vor 7 Jahren, ich habe das auch an anderer Stelle schon mal erzählt, bin ich in Urlaub gefahren und habe ein Buch in die Hand bekommen von diesem Pastor Bill Wilson. Der war auch vor kurzem bei uns in Solingen, hat von seiner Arbeit, könnt ihr gut sehen, oder ich gehe mal ein bisschen runter vielleicht einfach, weil mich müsst ihr ja gar nicht sehen, ihr müsst ja nur meine Stimme jetzt hören. Dieser Mann hat ja auch vor 35, 40 Jahren ist er gefunden worden von einem Christen, der mitgenommen hat und hat sein ganzes Leben in den Dienst Jesu gestellt. Dort gibt es in New York ja und weltweit von ihm eine riesige Arbeit unter verlorenen Kindern. Und ich habe im Urlaub, ich hatte nichts, keine Lektüre mehr, meine Frau gibt mir dieses Buch, lies mal. Ja, also wenn die Frauen und sowas, Schwestern und sowas sagen, dann sollten wir dem folgen. Und mein Urlaub war dahin, weil am Ende dieses Buches gibt es so einen Anhang, da sagt dieser Pastor Wilson im Grunde nur noch, du musst genau das Gleiche tun wie ich, und zwar in deiner Stadt. Und ich, mit diesem Gedanken bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, Herr, bitte. Ich war damals 47 Jahre alt, meine Kinder waren noch klein, die anderen waren noch zu Hause. Ich habe meinen Dienst im Verband, was soll ich denn mit verlorenen Kindern? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe nie Kinderdienst gemacht. Ich habe nur eigene, ich hatte keinen Plan, kein Programm und nichts. Aber in meinem Kopf und in meinem Herzen war immer noch, das ist richtig, mach das, Andreas. Und im Grunde kann man sagen, wir haben unter Null angefangen. Wir haben dann angefangen und wir haben festgestellt, wir haben viele internationale Leute, gerade in Solingen, in unserer Stadt. Solingen hat 165.000 Einwohner, aber viele tausende Leute sind internationale Menschen, die keine Christen sind, sogenannte Gastarbeiter von früher aus den 50er Jahren, haben wir ganz viele und wir hatten auch ganz viele Illegale und Flüchtlinge und natürlich auch Touristen, aber vor allem Flüchtlinge, in der Spitze 3.500 nur Flüchtlinge in unserer Stadt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für unsere Stadt bedeutet hat. Die lebten dann in Übergangsheimen, in Sozialwohnungen, verteilt über die ganze Stadt. Solingen hat eine recht große Fläche, man muss sehr viel fahren mit dem Auto. Und die Frage war, wer kümmert sich eigentlich um die? Und die Antwort war niemand. So, und dann haben wir angefangen, unser Programm zu machen und haben die ersten Besuche gemacht und haben dann sehr schnell festgestellt, eieiei, wie sehen die denn aus, diese Leute und diese Kinder? Traumatisiert, kaputt irgendwie, die müssen ja irgendwas erlebt haben in ihrem Leben, was sie kaputt gemacht hat. Und wir sind in diese schäbigen Heime gegangen und haben da uns auf die Sofas gesetzt, da krabbelten manchmal auch die Insekten aus allen Ritzen raus. Ja, ihr könnt euch das vielleicht nicht so vorstellen, aber das ist die Wahrheit. Und manchmal bist du wo gelaufen, da kriegst du deinen Fuß kaum noch hoch, so klebte der Fußboden. Ja, und manchmal bin ich auch rückwärts wieder raus, weil ich die Luft nicht mehr atmen konnte. Aber so haben wir angefangen und haben diese Menschen besucht und solche Bilder sprechen ja eigentlich Bände davon, wo wir hingegangen sind, viele, viele Male und immer noch heute auch, über die Jahre, und haben diese Menschen besucht und haben dann angefangen, 4 Dienstbereiche aufzubauen, sie zu besuchen, ein monatliches Programm anzubieten, sie sozial zu unterstützen und auch natürlich versuchen, sie in die Gemeinde einzuladen, in unsere Gottesdienste. Was wir nicht wollten, ist so dieses sogenannte Gutmenschentum. Wir sind ja alle gut und deswegen machen wir auch gut und so, sondern wir wollen halt für den Herrn Jesus gewinnen. Und das haben wir immer auch nach außen sofort gesagt. Wir haben uns nicht versteckt und gesagt, ja, vielleicht können wir später mal darüber reden, sondern wir kommen mit Jesus und das wollen wir auch bezeugen. Und aus dieser Liebe heraus kommen wir auch zu euch. Wir haben dann angefangen, Familien auch zu besuchen. Das sind zum Beispiel Rahim und Sahal, die gehören seit 3 Jahren fest zu unserer Gemeinde, sind feste Mitarbeiter, sind mit nichts hierher gekommen, haben sich taufen lassen bei uns in der Gemeinde. Gläubige, starke Christen, ganz fest bei Jesus, dienen mit uns zusammen im Team. Und so hat es im Kleinen oft angefangen. Manches Mal haben wir auch Familien besucht, die keine Perspektive haben. Osteuropa zum Beispiel haben wir viel besucht und geholfen, manchmal auch sozial nur geholfen, diese Menschen erreicht. Wir haben bei Partys teilgenommen, wir haben bei Hochzeiten teilgenommen, bei Taufen teilgenommen, ich weiß nicht was, auch bei Orthodoxen teilgenommen. Wir sind einfach hingegangen ohne Vorbehalt und haben gesagt, wichtiger ist, diese Menschen zu erreichen, als unsere Vorbehalte, die wir als Gotteskinder vielleicht haben. So, zum Beispiel hier eine Familie, die ist dann wieder zurück in ihr Land, dann sind sie wiedergekommen, sie haben Jesus gefunden, ja. So, in Prozessen auch oft über längere Zeit, hier ein serbischer Flaschensammler, was ist das? Der lebt von Plastikflaschen sammeln irgendwo in den Straßen. Ich habe das selber auch in Albanien gesehen, wie furchtbar das ist. Die fahren dann mit Fahrrädern mit solchen Plastikcontainern durch die Stadt und durchwühlen die Container nach Plastikflaschen. die sie verkaufen können. Ganz andere Lebensumstände, als die wir kennen. Und wir haben dann im April 2011 eigentlich erstmal nur als Kinderprogramm angefangen. 6 bis 11 Jahre, haben 12 Jahre, haben wir so gesagt und haben festgestellt, ups, da kommen ja sofort 30 Kinder. Warum sind die denn gekommen? Ganz einfach, wir haben die alle abholen müssen. Wir haben eine Fahrzeugflotte anschaffen müssen. Wir haben die alle geholt über die ganze Stadt in die Gemeinde wieder nach Hause. Jedes Mal aufs Neue. Das Programm ist dann gewachsen durch die Gnade Gottes, nicht durch unser Tun. Und seit 2013 machen wir dieses Programm für Familien, nicht mehr für Kinder mit 170 bis 250 Besucher. Wir hatten auch mal 370. Das möchte ich nie wieder erleben in unseren Räumen, wirklich. Das klingt toll und ist gar nicht toll, wenn ein absolutes Chaos dann da ist. Ja? Wir haben auch gelernt, dass Gott immer ein gewisses Maß von dem findet, was für uns auch zu ertragen ist, glücklicherweise. Und es geht schon gar nicht um Zahlen oder irgendwas. So, wir haben dann Teams aufgebaut. Das sind alles Menschen, die über diese Arbeit, bis auf meine Frau, da irgendwo dazwischen, die zu uns gefunden haben, über diese Arbeit in den Heimen und über Einladungen und Kontakte, die wir mit Menschen gemacht haben. Und wir haben angefangen, sie sehr schnell auch in die Dienstbereiche unserer Gemeinde hineinzubringen. Das war das Deko-Team, da ist auch der Jonas drauf. Das ist Männeraufbauteam, so für die Events, so für die Stühle aufstellen und so weiter aus Albanien, Afghanistan, Ghana, Iran, Aserbaidschan, also ganz, ganz bunt gemischt. Und das ist dann mal so ein erstes Bild aus den Events, die wir nur einmal im Monat haben. So sehr, sehr strikt geregelt alles mit geistlichen Gesetzen, mit Regeln, mit Anschauungsmaterial. Alles total Jesusbezogen durchgezogen. Wir haben da nie einen Kompromiss gemacht. Und wenn ihr mal guckt, da sitzen auch immer Leute mit Kopftuch dazwischen. Das ist ein Wunder Gottes. Die hören das Evangelium, die wissen, das ist eine Kirche. Da ist ein Kreuz vorne drauf. Wir haben uns nie versteckt. So, das ist dann mal so ein Geburtstagsevent gewesen. Da war es dann ganz, ganz voll. Und ihr seht das auch hier nochmal. Menschen mit Kopftuch aus unterschiedlichsten Nationen. Ein buntes Programm, sehr anschaulich. Und wenn ihr mal guckt, so die gelben und orangen T-Shirts, das sind alles Helfer und Mitarbeiter, alles Internationale mittlerweile, die aus diesem Programm über die Jahre erwachsen sind und reingewachsen sind und in der Gemeinde dienen und mitmachen. Ich habe sogar, vielleicht erschreckt ihr ein bisschen, einen Libanesen, das ist der Ahmad, der ist gar nicht Christ, der ist Muslim. Aber er sagt, Andreas, ich liebe deine Arbeit und deswegen komme ich und ich helfe dir. Und jedes Mal hört er das Evangelium. Ja? So, ihr seht auch hier nochmal ein paar Bilder so von internationalen Essen und Gemeinschaft ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger Wert. Mindestens einmal im Monat wird gegrillt irgendwo, Kebab oder anderes. Essen muss immer bei uns, ja, deswegen haben wir auch alle gute Reserve. So, wir haben extra ein Zelt dafür aufgebaut unterm Gemeindevordach, das ja eigentlich ein Eingangsbereich, ein einladender Eingangsbereich sein soll, aber das sieht gar nicht mehr so aus, sondern da steht ein Zelt drunter, um 80 Leute verpflegen zu können, wenn wir Programm haben, um Gemeinschaft zu haben. Und hier, und ein ganz wichtiger Punkt ist auch immer die Unterstützung mit Spielzeug für die Kinder, ja. Spielzeug ist sehr teuer in Deutschland, ihr wisst das, die ihr Kinder habt, unverschämt teuer. Und wenn die dann erstes Mal in Geschäft gehen, dann sagen die alle, Hilfe, ja. So, und wir sammeln Spielzeug ein, wir bereiten das wieder auf, reparieren, putzen und machen und nehmen Spenden entgegen und verteilen das dann an Flüchtlingskinder weiter. Wir haben dann vor 2 Jahren ein Sozialwerk für die Arbeit gegründet, weil wir gesagt haben, das geht über die Gemeinde nicht mehr, die Finanzen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind bis zu 50.000 Euro im Jahr, die nur für Material- und Projektkosten raufgehen. Da ist kein Personal und nichts drin. So haben wir gesagt, das müssen wir aus der Gemeinde ausgliedern, um darüber das ordentlich auch abrechnen zu können. Deutschkurse haben wir gemacht, im Moment zurzeit nicht, weil viele das machen, das können wir uns sparen. Wir haben Fahrzeuge angeschafft und Bauwagen überall abgestellt. Sieht ein bisschen komisch bei uns auf dem Gemeindegelände aus manchmal, aber das muss so, ja? Weil alles bei uns ist immer irgendwie in Bewegung und wir haben dann auch so soziale Projekte. Wir helfen Familien bei Wohnungsumzug, Kücheneinbau, Küche besorgen, Hilfsgüter, das ist unser neuer Pastor Waldemar Kollert, der ist seit 2 Monaten bei uns, ein Russlanddeutscher mit einer koreanischen Frau. Die waren schon bei euch, ja, die sind jetzt bei uns fest. Ja, also ihr kennt die, ne? Super. Ja, die haben sich sofort reingefunden. Alles klar, sind ja selber international. Ja. So, und die machen jetzt ganz, ganz viel auch im Gemeindedienst für die Integration der neuen Geschwister in der Gemeinde. Und hier seht ihr da mal so eine Hilfsgüteraktion. Das ist übrigens mein Büro, ja. Ja, für 3 Tage, dann muss das weg sein und das machen die dann auch. Das heißt, die tragen das ab, sortieren alles und dann wird das verteilt und weitergegeben. Das geht ganz schnell und dann haben wir eine Kinderkleiderkammer auch, wo wir regelmäßig Sachen entgegennehmen, sortieren und wieder ausgeben mit wechselndem internationalem Personal. Und das ist auch so eine schöne Geschichte für das, was bedeutet, was Jesus tut. Ich hatte einen iranischen Mitarbeiter, der hatte von mir den Auftrag, ein bestimmtes Heim zu besuchen und dort einzuladen für ein Event. Und er war fertig mit meiner Liste, die er von mir hatte. In dem Zimmer sind die, in dem Zimmer sind die und in dem sind die. Und dann wollte er gerade das Gebäude verlassen und plötzlich hört er innerlich eine Stimme, akustisch, die sagt ihm, geh zurück und klopf da an diese Türe. Aber wir alle haben gedacht, da ist niemand. Hinter dieser Türe war ganz neu dieses junge Ehepaar noch ohne Kind. Die waren gerade angekommen, aber niemand von uns wusste das. Und er hat geklopft und sie haben aufgemacht und sind seitdem fest in unsere Gemeinde gekommen. Eine Woche später musste ich mit der Frau in die Uniklinik Köln zu einem Notkaiserschnitt, um das Kind zu retten. Das wäre sonst tot gewesen. Heute kann ich sagen, nach 3,5 Jahren, sie haben jetzt 2 Kinder mittlerweile, sind sie Auszubildende seit Anfang dieses Monats im Adventure Center. Könnt ihr sehen, was Gott tut, oder? Wie ihr Leben führt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Dieser Iraner war gehorsam und ist nochmal gegangen und hat geklopft. Und daraus entsteht etwas sogar für uns als Verband. Die machen da ihren Dienst in der Küche, lernen Fachkraftgastgewerbe und werden dort halt dienen, wenn wir mit Gruppen kommen. Und damit fließt ein Segen, den wir empfangen haben, in den Verband und zu euch als Gemeinden zurück. Ich finde das einfach super. Integration in die Gemeinde. Wir haben jetzt neuerdings 2 regelmäßige Bibelgrundkurse. Das ist der Fortgeschrittene und es hat jetzt ein neuer angefangen für Neuankömmlinge, weil alle haben Hunger nach dem Wort Gottes. Die wissen nicht viel und sie brauchen ganz viel geistliche Nahrung, um zu wachsen. So, Taufen. Hier haben wir dieses iranische Paar getauft, was ihr eben gesehen habt auf einem der ersten Bilder. Und wir haben freitags ein Willkommenscafé vor dem Programm immer. Ein wichtiger Punkt ist etwas, was uns auf dem Herzen liegt, ist Gemeinschaft, Kontakt, viel miteinander sprechen, Möglichkeit für Gebet, Austausch, Sorgen entgegennehmen, Fragen beantworten, viel, viel, viel zusammen sein und das Gemeindehaus wirklich als Ort der Begegnung zu verstehen. Ja, Jesaja 58, 7, Vers 8, da steht es ja eigentlich auch, helft, wo ihr könnt. Helft, wo ihr könnt und verschließt nicht eure Augen vor den Nöten der Mitmenschen, dann wird etwas Wunderbares für uns passieren. Wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Halleluja. Und in kurzer Zeit werden eure Wunden geheilt. So, und jetzt kommt der spannende Teil mit der Predigt. Was ist denn mit uns? Also ich habe ja jetzt, können wir jetzt ausmachen, brauche ich nicht mehr. Ja, die babylonische Sprachenverwirrung. Also was ich euch heute Morgen auch sagen möchte ist, wir haben lernen dürfen, unsere Grenzen zu überschreiten, im Verstehen, im Denken, was ist möglich und was ist nicht möglich. Wir haben gelernt, dass Gott selbst da, wo Worte manchmal fehlen, einfach selber wirkt und Menschen doch verstehen. Visuell, mit dem Kreuz, mit Herz, ja, mit Zeichen, mit Gesten, mit Dingen, die wir geben an Fotos, mit Bildern, mit internationalen Bibeln natürlich. Ja. Ich werde später dann im Team auch noch so einige Tipps einfach mal geben, ein bisschen Anregung geben, was alles möglich ist, was man alles machen kann. So, aber wichtig ist erstmal, glaube ich, immer unsere Herzenseinstellung. Schaut mal, ich war 47 Jahre alt. Mein Herz hätte normalerweise gesagt, du wirst doch wohl nicht nochmal was Neues anfangen, lieber Andreas. Da das, dein Dienst ist genug. Du hast genug zu tun im Verband. Ja? Du bist in deiner Gemeinde etabliert. Du kannst deine Zeit auch anders nutzen. Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Die Not dieser Menschen hat mich nicht mehr losgelassen. Und was ich selbst für mich nochmal neu entdecken musste, ist, und darüber möchte ich heute Morgen auch ein bisschen so sprechen, ist, ja, was bedeutet es denn, Jesus zu dienen und unser Bestes zu geben? Wir reden ja leicht davon, natürlich dienen wir Jesus. Und ich würde gerne am Anfang jetzt auch nochmal mit uns beten, ganz kurz einmal stille werden, dass auch Jesus in unser Herz, sein Geist uns auch wirklich in Bewegung setzen kann und wir spüren, er meint uns von ganzem Herzen. Lasst mich nochmal beten am Anfang. Vater im Himmel, wir kommen zu dir in Jesu Namen und wir danken dir, Herr, dass du mit deiner unendlichen Liebe uns nachgehst und ermutigst uns und stellst uns auf den Weg. Und wir freuen uns über all das, was du mit uns schon getan hast, Herr. Wir freuen uns über den zurückliegenden Weg. Wir freuen uns über all deine Segnungen, Herr, über deine große Gnade, die uns persönlich begleitet, aber auch als Gemeinde hier, wie in Solingen, wie in Stadthagen. Und dennoch dürfen wir die Frage immer wieder neu bewegen, Herr, was möchtest du heute? Und das wollen wir jetzt auch tun, Herr. Wir wollen dich bitten, dass dein Geist unter uns lebendig wirkt, Herr. Wir wollen unsere Herzen und Ohren aufmachen, damit du reden kannst, weil du meinst es wirklich gut mit uns und es wird das Beste für uns sein. Amen. Ja, dieser Text, den ich eben hier schon an der Wand hatte, ist ja aus Jesaja 58 über falsches und rechtes Fasten. So, es scheint offensichtlich ein Verhalten gegenüber dem lebendigen Gott, ein Christsein zu geben, das scheint richtig zu sein und ist es doch nicht. Falsch und richtig. Wir leben doch in Gnade. Wir leben doch aus Barmherzigkeit. Wir sind doch geliebt. Wir sind Gesegnete. Das stimmt ja auch alles. Das ist auch so. Und doch, glaube ich, möchte der Text uns auch sagen, dass es Menschen gibt, wenn wir mal aus uns selber mal ein bisschen rausgucken, über all das, was wir haben, denen es deutlich schlechter geht als uns. Deutlich. Wir Deutschen sind ja oft wirklich Weltmeister im Jammern. Ja? Es gibt immer einen Grund zum Jammern, das weiß ich auch. Wenn ihr einen finden wollt, ihr findet bestimmt einen. Nur wenn ich jetzt keine Krawatte anhabe, dann jammert ihr vielleicht auch schon oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber irgendeinen Grund finden wir bestimmt. Vielleicht war es zu warm oder zu kalt oder es hat gezogen oder ich weiß nicht was oder vor mir das Auto. Es gibt doch immer einen Grund, unzufrieden zu sein. Aber ich glaube, wir müssen ein Stück einfach neu zurückschauen auf das, wie war denn Jesus hier diese Zeit, als er auf der Erde war? Wie hat er gelebt? Was hat er gemacht? Um was hat er sich eigentlich gekümmert? Wo hat er denn hingeguckt? Und wenn ich euch nur mal so ein paar Beispiele sage, so, das klingt fast ein bisschen platt fast und doch hat das so eine Tiefe, eine Dimension von dem, wie Jesus mit Umständen umgegangen ist. Zum Beispiel Matthäus 12, Vers 22. Da steht einfach nur, da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war auch noch blind und stumm. Also stellt euch mal diesen Zustand vor. Blind, stumm, besessen und dann heißt es, er heilte ihn. Er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Also, wenn ich mir das überlege, ein Mensch dumm, blind, unfähig zu leben, kaputt, komplett systematisch, auch von Dämonen kaputt gemacht. So, da geht, kann man dran jetzt vorbeigehen, da kann man vielleicht noch drüber diskutieren, warum ist denn das so, was hat er denn möglicherweise alles gemacht in seinem Leben. Oder wir kommen wie Jesus und gucken mal richtig durch die Augen Gottes in das Leben dieses Menschen hinein, ohne Urteil, ohne Recht haben, ohne Verachtung, ohne alles. Ihr Lieben, wir haben das in Solingen erstmal wieder lernen müssen. Wir waren eine, genau wie ihr, so eine schöne, schöne deutsche Gemeinde mit viel Kultur, mit viel Tradition, Hermann Zeiss Gemeinde, ja, von den Anfängen, ja, da wächst einem ja schon was, ne? Ja. Aber die Leute draußen auf der Straße oder wenn sie mal reingekommen sind, gucken wir erst mal so. Oh, was ist denn mit dem so? Der kommt hier rein. Oh, da müssen wir bestimmt nachher mal sprechen und so. Mal gucken. Ne? Und plötzlich sind Menschen in unser Haus gekommen, die waren ganz anders. Andere Sprache, andere Kultur, andere Probleme, existenzielle Probleme. Dinge, die ich manchmal, ich habe mit unserem Pastor Bernd Scheven gesagt, er dient ja auch bei uns in Ohligs im Moment, so bis zu seinem Alterssitz teilzeitlich. Da habe ich gesagt, Bernd, weißt du was? In den 6 Jahren habe ich Dinge in meinem Leben gehört über das Lebensschicksal von Leuten. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und glaubt mir, ich habe einen Fernseher zu Hause. Ich habe viel gesehen und viel gehört, aber von manchen Dingen habe ich noch nichts gehört, was mit Menschen passieren kann. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Kind zu Hause mit Brennnesseln geschlagen wird? Oder dass man vielleicht jemand, der vergewaltigt worden ist, wieder zusammenflickt, damit es keiner merkt? Das ist schon eine andere Kategorie, oder? Aber mit solchen Lebensschicksalen haben wir es zu tun. Und vielleicht gibt es auch solche Leute hier in Stadthagen. Ich weiß es nicht. Menschen, die innerlich zerbrochen sind, die kaputt sind, die keine Lösung mehr haben. Traumatisierte. Zu diesen ist Jesus gekommen. Matthäus 15 steht es auch. Die Gelähmten, die Verkrüppelten, die Blinden, die Stummen, die vielen Kranken, sie legten sie vor die Füße Jesu und er heilte sie. Oh, diese Kraft, die wünsche ich mir für unsere Gemeinde viel, viel mehr zurück. Diese Heilungskraft, auch körperlich. Ja, so von den Anfängen unserer Bewegung her, von dem, was wir erlebt haben, so eine. Du weißt noch am besten, ne, aus der Geschichte so. Ich habe das gar nicht mehr erlebt. Ich habe Heilungswunder erlebt, was Jesus getan hat, aber nicht in dieser Dimension. Aber die Dimension der kranken Menschen, der Menschen, die Heilung brauchen, die ist so groß, dass ich auch glaube, dass Jesus eigentlich dieser Not begegnen möchte. Und wir müssen uns ausstrecken danach, dass auch Menschen die Gabe der Heilung wieder haben. Wir müssen beten dafür, dass das geschieht, dass wir eine Antwort von Gott für diese Menschen bekommen. Und das, was ich bei Jesus immer wieder finde, ihr Lieben, ist, sie taten ihn von Herzen leid. Kein falsches Mitleid, keine Arroganz, kein ich weiß es besser, kein ich habe dieses Problem ja noch nie gehabt oder ich habe alles verstanden. Sie taten ihm von Herzen leid. Der religiösen, frommen Welt hat Jesus immer eine Abfuhr erteilt. Er hat gesagt, ihr seid alles Heuchler. Ihr lebt religiös, ihr wollt Gott folgen, vielleicht wollt ihr lesen und lernen und unterrichtet sein. Aber in Wirklichkeit seid ihr abgewandt von den Problemen der Welt. Ihr seid rausgegangen. Ihr habt euch isoliert, ihr habt euch ein eigenes Ghetto gebaut, in dem ihr bleiben wollt und wo ihr sagt, das ist so schön mit Gott, wir bleiben alle schön zusammen und wir lernen von dir und wir beten und schaut mal, wie gut wir das sogar machen. Da sagt Jesus, ihr seid Heuchler. Heuchler. Das, was ihr wirklich seid, kann man vielleicht so draußen nicht sehen, aber ihr seid es. Ihr sagt zwar, sagt er, aber ihr tut es nicht. Jesus hat doch ganz anders gehandelt. Er hat mit den Menschen gelebt. Er hat mit ihnen gegessen. Heute muss ich in dein Haus kommen, sagt er zu uns. Er betete für sie, er heilte sie, er gab ihnen zu essen. Seine Ausrüstung, ihr Lieben, war doch die Kraft des Vaters im Himmel, von dem er alleine die Kraft genommen hat, um das zu tun. Immer wieder darum gerungen hat, auch im Gebet, Vater, gib mir, damit ich geben kann. Einen Aktionsplan hatte er sicherlich nicht in der Tasche und auch keinen Spendenaufruf und keine Organisation, keinen Verein und gar nichts. Aber was er hatte war, er litt mit ihnen. Wisst ihr, ich will euch etwas sagen. Ich habe manches Mal zu Hause gesessen, auch in dieser Zeit, und habe gedacht, ganz ehrlich, Herr, warum tust du mir das eigentlich an? So, ist denn mein Dienst nicht gut genug? Ich habe 4 Töchter. So, 2 sind jetzt verheiratet, die eine heiratet jetzt im Sommer. So, es gibt genug andere Probleme auch. Und jetzt kommt so viel von dem Leid dieser Menschen in mein Leben hinein. Ich muss das hören, ich muss das fühlen, muss das aufnehmen und verstehen. Manchmal muss ich weinen darüber. Ja? Manchmal muss ich beten, fast mit Verzweiflung darum, dass diese Menschen Hilfe bekommen.
Warum?
Und wisst ihr, es ist immer so eine innere Gewissheit in meinem Herzen, dass Jesus mir sagt, genau das möchte ich eigentlich. Mitleiden, Mitschmerzen tragen, mitfühlen. Manche Geschwister auch in unserer Gemeinde, das sage ich ganz ehrlich, die haben mir gesagt, der Andreas ist bekloppt geworden. Wieso macht ihr das nicht mit einer Distanz besser, professionell, ja? So Begleitung von Neuankömmlingen. Das klingt so gut und fromm. Begleitung von Neuankömmlingen. Die führen wir so in das Gemeindekonzept hinein. Und dann setzen wir sie dahin und erklären ihnen die Gemeinde und wie das hier funktioniert und wie wir Deutschen so sind und so. Aber so hat Jesus nie gehandelt. Jesus war ganz anders. Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und das wird auf ganz, ganz unterschiedliche Weise passieren, entgegen dem Prozess und der Irritation vieler Menschen. Wie kann er denn am Sabbat heilen? Wie kann er sich denn nur diesen Leuten zuwenden? Was hat er mit den Zöllnern und Sündern zu schaffen? Wie können seine Aufforderungen nur so drastisch sein? Weil Jesus einfach nicht in diese Vorstellung von Rechtschaffenheit hineinpasst. Das funktioniert nicht. Aber offensichtlich bewegten seine Worte und sein Handeln etwas im Menschenhandeln. Sie wurden neu. Sie wurden total verändert. Sie folgten Jesus nach. Sie gingen mit ihm. Sie gingen nicht mit der Gesellschaft. Und ich frage mich manchmal, was Jesus von unserer Art des Christseins halten würde, ob wir genug von diesem Wesen Jesu in unserem Leben verstanden haben. Ich kenne euch nicht, deswegen brauche ich das bei euch gar nicht beurteilen. Das steht mir auch gar nicht zu. Ja? Das muss ich mir selber immer wieder auch sagen. Aber die Realität ist doch, dass wir uns fragen müssen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir nur eine tolle, volle Gemeinde haben? Eine tolle Gemeinschaft? Harmonie? Keine Probleme? Keine Auseinandersetzungen? Alles ist schön? Die Musik ist schön? Die Programme und die Freizeiten und das, was wir geistig tun, ist schön? Haben wir schon alles an christlicher Literatur gelesen, was es auf dem Markt gibt und neue Strategien entwickelt? Oder müssen wir neu unser Herz einfach von Jesus weich machen lassen. Ganz weich. Ganz weich. Und weg von diesem Gehen ist schon toll, wenn wir 20 Euro monatlich für ein Patenkind geben. Das ist auch toll. Da freut das Patenkind sich. Oder einmal im Jahr einen Schuhkarton für ein armes Kind in Osteuropa oder Liebe in Aktion finanzieren. Das ist super, macht das. Machen wir auch. Oder schön und gut gemeinte Aktionen, aber unser Leben steht da nicht mittendrin. Was ist, wenn du nachts um eins rausgerufen wirst, weil jemand dich anruft? Andreas, da wird eine Frau geschlagen. Andreas, da läuft gerade jemand weg, will vielleicht von der Brücke springen. Andreas, du musst sofort in das Heim gehen, schnell. Da kommt, wird es sich zeigen, ob unser Leben in einem Fluss mit Jesus ist, wo wir in Bewegung bleiben und gehorsam bleiben und nicht sagen, ah, ich bin so müde jetzt, ich kann jetzt nicht aufstehen. Und ich habe so viele andere Termine auch noch, die kann ich doch jetzt nicht alle fallen lassen. Wie viel Dynamik lassen wir den Geist Gottes in unserem Leben machen, dass Jesus mit uns an dieses Ziel kommt und wir genau an der richtigen Stelle helfen können und verwandeln. Ich glaube, dass niemand, mir eingeschlossen, Jonas und unser Team eingeschlossen und alle bei uns auch, dieses Hilfsbereitschaftsein wirklich an seine Grenzen geführt worden ist. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Mir geht es immer noch gut. Meine Familie ist gesund. Ich habe immer noch meine Wohnung und mein Auto. Ich habe meine Arbeit. Ich muss auf nichts verzichten. Ich habe keine Einbuße. Und vielleicht ist auch unsere Hilfsbereitschaft noch gar nicht so groß, wie Jesus eigentlich möchte. Manches Mal, vielleicht kennt ihr das auch, kommt bei uns so ein Funke von Hilfsbereitschaft auf. Ja, es gibt einen Aufruf, da braucht eine Familie ein Kinderbettchen oder dieses und jenes. Und dann stehen wir alle auf und sagen, ja. Und dann erlischt dieser Funke wieder bis zur nächsten Aktion. Und mein Traum ist, mein Beten, mein Wunsch, jeden Tag aufs Neue, dass diese Flamme jeden Tag brennt. Jesus, du hast uns so reich beschenkt. Wir gehen mit dir, wir leben in Ewigkeit. Wir haben alles mit dir. Und jetzt möchten wir uns nicht einfach immer wieder nur motivieren und drücken und stoßen lassen. Mach doch, mach doch, mach doch. Sondern wir möchten, dass das jeden Tag in uns brennt. Und wisst ihr, dieses Brennen ist kein zerstörendes Feuer. Das, was ihr gesehen habt, ist ein riesiger Segen. Ein Segen Gottes für dein und mein Leben, wenn wir es am Brennen halten und die Flamme nicht verlischt. Dafür wird Jesus sorgen. Wir haben so viel hören müssen von Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, die wegen Blutrache fließen mussten, die aus Kriegsgebieten kommen, von Menschen, die vom Lohn ihres Sommers, vor 2 Monaten Arbeit, für den ganzen Winter leben müssen, von Menschen, die sich hier ein Paradies erhofften, Menschen, die enttäuscht worden sind über das, was Deutschland wirklich ist, vielleicht auch enttäuscht von Christen, die nicht für sie da waren. Menschen, die auch schon überlegt haben, wieder zurückzugehen, weil sie nicht alleine zurechtkommen können. Wir erfahren, wie zweischneidig es auch ist, in Deutschland zu leben, für Menschen, die nicht gewollt sind und nicht gewünscht. Wir erleben den Extremismus, wir erleben den Hass auch gegen Menschen, die helfen. Wir stehen in einem Spannungsfeld, ihr Lieben, das wir alleine gar nicht auflösen können. Aber wenn Jesus heute in Deutschland wäre, sichtbar, dann bin ich überzeugt, würde er gehen zu den Ärmsten der Armen. Ich würde fast behaupten wollen, ob er wirklich in unsere Gemeinde nach Solingen käme. Da bin ich gar nicht so sicher. Versteht mich richtig, ne? Jesus ist immer bei uns, das ist klar. Aber die Wahrheit ist, er würde dahin gehen, wo es brennt. Und eigentlich würde er warten, dass wir mit ihm dahin gehen, wo es brennt. Nachfolgen. Mitgehen mit ihm. Wir haben das ganz neu, auch ich persönlich, ganz neu entdecken müssen, meine Vorbehalte loszulassen. Meine Tradition, meine Geschichte. Rassismus. Kennt ihr Rassismus in der Gemeinde? Oh, ich kenne Rassismus in der Gemeinde. Was, ihr glaubt das nicht? Es gibt ganz viel Rassismus in der Gemeinde. Ganz viel. Er ist verdeckt, verborgen, er wird nicht ausgesprochen. Aber wenn ihr mit fremden Kulturen zu tun habt und mit fremder Sprache, dann merkt ihr ganz schnell, welche Mauern sich auch aufbauen und welche Entscheidungen wir in unserem Kopf treffen, was wir wünschen für unsere Gottesdienste und unser Programm, wie das alles sein soll und unsere schöne deutsche Gemeinde und so. Ich kenne Rassismus. Das ist ein schmerzlicher Prozess. Ein Prozess, durch den Jesus uns geführt hat, vielleicht auch euch führt, einfach neu zu erkennen, was ist das Beste für uns. Das Beste für uns und das Beste für die anderen, die zu uns kommen. Ihr habt viele tolle Aktionen, habe ich gesehen, auch hier in der Gemeinde, Fahrradwerkstatt, finde ich super. Wenn ich da vorne das Arabische in Deutsch geschrieben sehe, das finde ich auch super. Das zeigt etwas von Offenheit, von Gastfreundlichkeit, von einem Interesse auch an den Menschen da, wo er hergekommen ist. Das finde ich super. Aber noch mehr als das, was wir gemeinsam machen, wird es am Anfang immer darauf ankommen, wozu bist du bereit? Wozu bist du bereit? Wie weit möchtest du mit Jesus wirklich gehen? Mit deinen Gaben und deiner Zeit und deiner Gesundheit und deinen Möglichkeiten, deinem Einfluss in der Stadt. Ich weiß nicht, ist euer Einfluss in Stadthagen groß? Ich glaube ja. Unser ist auch groß geworden, zur Ehre Gottes. Ganz groß sogar. Weil Jesus möchte, dass die Christen in der Stadt ein Licht sind, ein großartiges Licht sind, was mehr leuchtet als die Straßenlaternen und alles, was wir draußen so sehen. Da sind die Christen und die tun etwas für die Menschen in unserer Stadt. Die haben Liebe für die. Die gehen dahin und leuchten. Und die nehmen uns sogar Arbeit ab. Die entlasten uns, sie unterstützen uns als Christen. Sie beten für uns. Und glaubt ihr nicht, dass mancher von denen auch ins Nachdenken über die Christen kommt? Oh ja, das glaube ich ganz bestimmt. Und wir haben das auch ganz, ganz viel erlebt. Unser eigenes Ich muss vielleicht auch noch einmal neu sterben. Man muss erkennen, dass uns die Not dieser Welt zu einem Handeln als Gotteskinder verpflichtet. Wisst ihr, ich predige ja hier das erste Mal. Ist eigentlich unverschämt, wenn ich dann so einen Bibelvers vorlese, wie ich den jetzt hier vorlese, aus Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Das ist einfach so. Ja. Und das bedeutet ja, dass wir eigentlich aus dem Segen Gottes ein Stück heraustreten dann. Wir wissen etwas, Gott hat uns etwas geschenkt in unser Herz und jetzt wartet er darauf, dass wir das auch machen. Und ich glaube, dass zu jedem Einzelnen von uns, euch der Geist Gottes spricht in euer Leben hinein, vielleicht in ganz anderer Weise auch, in ganz anderer Situation und dir genau zeigst, was du tun sollst. Das sind keine vagen Vermutungen, keine Fantasien, keine Theorien, sondern das wäre ja auch verrückt, wenn Gott nicht klar reden könnte, oder? Das kann er sehr gut. Gott kann sehr, sehr klar in unser Leben hineinreden und er möchte das auch mit ganzer Liebe und mit ganzer Geduld. Und dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, dass wir sagen, okay Gott, du hast sowieso recht und vor allem, es ist gut für andere und es ist gut für mich. Ihr Lieben, ich wünsche mir so etwas. Ich wünsche mir, dass so ein Ruck auch durch die Ekklesiagemeinden immer wieder geht, dass wir in Bewegung bleiben. Dynamisch, veränderbar, ohne Vorbehalte. Wisst ihr, manches Mal muss ich Dinge jetzt in meinem Leben tun, die hätte ich nie für möglich gehalten. Wir haben einmal mit einem Mitarbeiter eine gebärende Frau aus dem dritten Stock runtertragen müssen und wir haben es gerade noch in den Krankenwagen geschafft. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß es nicht, ob ihr euch das wirklich vorstellen könnt, ja? Manches Mal müssen wir einfach Schränke zusammenschrauben. Manches Mal hören wir von Menschen in unserer Mitte, die haben Träume über unsere Arbeit, die kann ich gar nicht verstehen. Manches Mal muss ich lange, lange mit Hausmeistern Kaffee trinken sitzen, einfach nur Kaffee trinken. Habe ich denn sonst nichts zu tun? Nee, in dieser Situation nicht. Viele Male haben wir den Notarztwagen rufen müssen. Kollabierende Menschen, Menschen, die sich die Unterarme aufgeritzt haben. Das hat nicht mehr jetzt so viel mit schönem Gottesdienst zu tun, oder? Aber das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Wie heißt es, die Witwen und Waisen besuchen? Ja, das ist der wahre, lebendige Gottesdienst, dahin zu gehen und dann dienen wir. Und Gott dient uns und gibt uns die Kraft und die Liebe dafür. Wir werden nicht aufgezehrt, sondern neu ausgerüstet. Unmöglich erscheinende Dinge zu tun, die keiner an unserer Stelle tut und vielleicht auch noch nie gemacht hat. Das ist der Auftrag Jesu für dich und mich. Unmöglich erscheinende Dinge zu tun, die keiner an unserer Stelle tut und vielleicht auch noch niemand gemacht hat. Das ist die Dimension Jesu. Jesu ist einmal für uns am Kreuz gestorben und wieder lebendig geworden. Ein unmöglich erscheinender Auftrag, den niemand vorher gemacht hat. Er musste es tun und niemand anders konnte es tun. Und vielleicht, ich bete und hoffe, gibt es auch hier Menschen in unserer Mitte, die etwas unmöglich Erscheinendes für Jesus tun sollen, die niemand für sie tun kann und soll.